Hallo und guten Abend und willkommen zum Herbstbeginn. Jetzt scheint der Sommer endgültig vorbei zu sein. Freuen wir uns also auf die Vorweihnachtszeit. Haben Sie denn auch schon Spekulatius und Nuss- und Mandelkern eingekauft?
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Ja, was war los in der letzten Zeit in Münster? Ich zitiere die WN vom Dienstag, dem 2.10. unter der Überschrift Erinnerungen an die eigenen Wurzeln, Kreisgemeinschaft Braunsberg. Die Erinnerung lebendig halten und etwas für die Aussöhnung zu schaffen, das betonte auch Manuela Begget, die Vorsitzende der Kreisgemeinschaft. Das Herz hängt immer noch an der alten Heimat. Das merkte man deutlich beim Treffen der Kreisgemeinschaft Braunsberg, das heute Braniewo heißt. Ich zitiere weiter. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben, haben viele Menschen eine neue Heimat in Münster gefunden. Dennoch wollen sie die Vergangenheit nicht einfach ruhen lassen. Nicht von ungefähr treffen sich in jedem Jahr die Braunsberger in Münster. Waren doch die Städte Münster und Braunsberg seit dem Ersten Weltkrieg freundschaftlich verbunden. Braunsberg, im nördlichen Ostpreußen gelegen, gehörte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zum Deutschen Reich. In den Ansprachen der Gäste wurde deutlich, dass trotz aller freundlicher Kontakte Vorbehalte zwischen den Ländern bestehen. Noch immer gelten in Polen die Bierut-Dekrete. Die Bestimmungen, die die deutschen Bewohner in ihrer Heimat enteigneten und vertrieben.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there. Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning hour, she calls me.
Verschicken die Braunsberger jährlich ihren Heimatbrief und erinnern mit Geschichten und Anekdoten an die Zeit vor unserer Zeit. Denn wie heißt es, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Hören wir einmal Manuela Beggett bei der Begrüßungsansprache.
Vielen Dank, Herr Kollenberg und das Orchester Kolophon. Die kann ich Ihnen also hiermit gleich vorstellen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Braunsbergerinnen und Braunsberger, liebe Gäste. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich heute wieder zu uns gekommen sind. Das Orchester Kolophon hat sich soeben selber vorgestellt mit dem ersten Musikstück. Sie wird wie in den vielen Jahren zuvor auch diese festliche Stunde wieder begleiten. Ich freue mich, Vertreter der Stadt Münster begrüßen zu dürfen, Frau Tschewtschenko, die uns immer berät und hilft und unterstützt, wenn wir diese Veranstaltung hier in Münster durchführen. Herr Leschniok für die Stadt Münster in Stellvertretung für den Bürgermeister. Er ist bei uns auch schon Stammgast und wir freuen immer, wenn ich die Nachricht bekomme, dass Sie kommen. Das ist einfach schön. Frau Roswitha Möller vom Bund der Vertriebenen, herzlichen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, denn Ihre Termine sind ja auch immer eng getaktet, das weiß ich. Schön und wir freuen uns umso mehr, dass Sie es heute geschafft haben. Dann möchte ich begrüßen Herrn Dr. Christopher Spatz. Sie haben es schon gelesen in der Programmabfolge. Herr Dr. Spatz wird heute den Festvortrag halten. Das ist auch schon hier eine Einstimmung. Wir lassen das Bild so stehen, dass Sie es dann gleich bei dem Vortrag auch betrachten können. Ich wünsche Ihnen und mir selber und uns allen gemeinsam eine schöne festliche Stunde und freue mich, dass Sie bei diesem schönen Wetter heute so zahlreich doch noch hier erschienen sind. Wie es bei uns üblich ist, beginnen wir mit der Totenehrung.
Im Rahmen der Totenehrung gedachte Manuela Beggett ihres verstorbenen Vorgängers Manfred Runau.
Besonders denken wir dabei an Manfred Runau, unseren Ehrenvorsitzenden, der viele Jahre die Geschicke unserer Kreisgemeinschaft mitbestimmt und geprägt hat. Er ist am 12. August plötzlich verstorben. Sein Einsatz für die ostpreußische Heimat wird unvergessen bleiben.
In Vertretung des Oberbürgermeisters war der Ratsherr Stefan Leschniok gekommen, der seinerzeit von seinen Reiseerfahrungen nach Schlesien berichtete.
Es ist eine schöne und gute Tradition, dass Sie Ihr Jahrestreffen in Münster begehen und damit ein Zeichen der Verbundenheit zwischen der Kreisgemeinschaft und unserer Stadt setzen und die fortwährende Bedeutung der Patenschaft damit auch unterstreichen. 1954 hat Münster diese Patenschaft für die Kreisgemeinschaft und damit auch für die vertriebenen Braunsberger übernommen. Inzwischen zählt unsere Stadt, hervorgegangen aus dieser Patenschaft, aber auch das heutige Braniewo zu ihren Partnerstädten, auch wenn es de forma keine offizielle Städtepartnerschaft gibt. Dies unterstreicht meines Erachtens den verbindenden und zukunftsweisenden Charakter der Patenschaft. Neben dem Schmerz über den Verlust der Heimat waren es vor allem auch immer die Erinnerungen an die eigenen Wurzeln, an die wunderschöne Heimat sowie kulturelle Werte und Traditionen, die von ihnen gepflegt und weitergegeben wurden. Damit haben sie auch die Grundlage für das heutige, oft gute Miteinander mit den Menschen und auch den Offiziellen im heutigen Braniewo gelegt. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Dieses oft genannte Zitat von Bundeskanzler Helmut Kohl aus dem Jahr 1995, übrigens im Bundestag gehalten und damals auch anlässlich einer Gedenkstunde für die Opfer der Vertreibung, dieses Zitat hat zeitlose Bedeutung. Sie, meine Damen und Herren, haben es stets mit Inhalt gefüllt und dafür gebührt Ihnen Dank. Lassen Sie mich einige persönliche Erinnerungen hier vielleicht kurz zum Besten geben. Ich war dieses Jahr mit meiner Frau in Schlesien unterwegs und wir haben angefangen in Görlitz, sind dann nach Breslau gefahren und von dort weiter nach Glatz, Habelschwert, Bad Altheide und zum Schluss waren wir in Hirschberg, wo man ja den Blick auf die Schneekoppe hat, wie Sie vielleicht wissen. Und ich habe ganz persönlich sehr, sehr schöne Erinnerungen von dieser Reise mitgenommen. In Habelschwert steht noch das Haus meiner Oma, väterlicherseits, und wir waren uns nicht sicher, ob wir das Haus finden würden. Ich hatte ein altes Foto von meiner Großtante aus dem Jahr 1989, Schwarz-Weiß-Bild noch, auf dem nur eine alte Hausnummer zu sehen war. Und mein Vater, der 1944 dort noch geboren wurde und dann auch 1945 als Baby eigentlich dort vertrieben worden ist, hatte natürlich auch keine Erinnerung, wusste nicht die Straße, und wir sind dann einfach so aufs Blaue dahin gefahren und urplötzlich haben wir dann vor dem Haus gestanden. Das war schon ein sehr bewegendes Gefühl. Sie müssen sich das, vielleicht einige von Ihnen werden das auch so viel früher wahrscheinlich erlebt haben. Wir haben dann auf der anderen Straßenseite gestanden, haben das Foto in der Hand gehabt und haben dann so die Details verglichen. Und es war dann tatsächlich das Haus. Und eine Bewohnerin des Hauses, eine junge Frau, die davor mit ihrem Smartphone am Rumdaddeln war, die habe ich dann auf Englisch gefragt, ob sie uns ein Foto da vormachen könnte, und habe ihr auch kurz erklärt den Hintergrund, dass das also das Haus, dass meine Oma da gelebt hat, mit meinem Opa auch und mit meinem Vater. Und sie war sehr nett und hat das auch mit einem Lächeln quittiert und hat dann ein Foto von meiner Frau und mir da vor diesem Haus gemacht. Also das war schon ein sehr, sehr, sehr bewegendes Gefühl. Meine Oma wollte dort irgendwie nie mehr hin, und als sie es dann doch wollte, ging es nicht mehr körperlich. Insofern, vielleicht hat sie es irgendwo mitbekommen, dass ich jetzt da war. Also es war sehr, doch sehr bewegend. Aber ich möchte auch sagen, dass die ganzen Eindrücke von mir dort in Schlesien eigentlich sehr positiv waren. Angefangen auch mit Görlitz, wo man ja inzwischen über diese Fußgängerbrücke rübergehen kann, ohne jede Grenzkontrollen, ganz offen. Wir haben auf der anderen Seite dann in Polen was gegessen, sind wieder zurückgegangen. Das Schlesische Museum, auch sehr eindrucksvoll. Und auch Breslau und insbesondere auch Glatz und Habelschwert, überall auch deutsche Spuren, die heute eben nicht mehr verschwiegen werden. Sie finden an fast allen historischen Gebäuden inzwischen auch deutsche Inschriften, Erläuterungen zu diesen Gebäuden, und auch die Geschichte wird dort nicht mehr verschwiegen, also auch die Geschichte der Vertreibung. Wir hatten dort eine Führung in Breslau von einer polnischen Studentin, die aber Deutsch studiert hat. Die hat uns dort 2,5 Stunden in Breslau herumgeführt und hat also auch ganz offen das angesprochen und hat dort auch nicht hinter dem Berg gehalten. Und ich glaube ganz einfach, dass das, was sich in den letzten Jahren oft vielmals entwickelt hat, dass das auch von revanchistischen Politikern wie in Polen, Herr Kaczynski oder Herr Seemann in Tschechien, dass diese Leute das nicht mehr kaputt machen können. Ich glaube, da ist so viel gewachsen an europäischer Verständigung und eben auch durch den Einsatz der Vertriebenen selber, die ja oft in ihre Heimatgebiete auch zurückgekehrt sind, dort Urlaub machen, dort auch Kontakte inzwischen gefunden haben. Ich glaube, das ist nicht mehr zurückzudrehen, und insofern sehe ich, was eben die europäische Verständigung und damit auch auch die deutsche Geschichte der Heimatgebiete angeht, sehe ich eigentlich in eine positive Zukunft.
Als Referenten hatten die Ostpreußen Dr. Christopher Spatz eingeladen, der aus seinem Buch »Nur der Himmel blieb derselbe« las. Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben. Im Klappentext heißt es: »Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann für 200.000 Frauen, Kinder und alte Menschen in Nordostpreußen ein gnadenloser Kampf ums Überleben.« Die letzten ostpreußischen Bettelkinder konnten erst nach dem Ende der Sowjetunion nach Deutschland zurückkehren. Christopher Spatz zeichnet das Porträt einer Generation von Vertriebenen, die immer übergangen wurde und bis ins hohe Alter um Anerkennung kämpfen musste. »So einen langen Mantel habe ich bekommen. Manchmal habe ich mich darauf gelegt, zum Himmel geguckt und Lieder gesungen. Mama, Mama, warum hast du mich allein gelassen? Warum hast du mich verlassen?« Immer selbst ausgedachte Lieder habe ich gesungen. Da konnte man zwischen die Kühe weinen, nochmal, da konnte man zwischen die Kühe weinen, ohne dass einen die anderen gesehen haben. Der Autor Dr. Christopher Spatz las:
Schließlich erscheinen Soldaten, zwei Burschen, vielleicht 18, schleifen mürrisch, voller Ernst, eine große Tonne mit Essensabfällen über den Boden. Darin vor allem Kartoffelschalen, die heiß ersehnten Kartoffelschalen. Alte, Kinder und Frauen, darunter auch Eva und Martha, erwachen gleichsam zu neuem Leben. Die Augen glänzen, alle eilen in Richtung Tonne, alle sind halb verhungert, des Wartens müde, halb erfroren, blau angelaufen, jeder in die Lumpen gehüllt, derer er habhaft werden konnte. Alle kommen näher, wissen aber, dass erst der Befehl ertönen, erst die Erlaubnis erteilt werden muss. Die Jungsoldaten brüllen etwas auf Russisch, aber Eva kann kein Russisch, nur Danke und auf Wiedersehen. Jetzt hat sie auch noch Brot und Kartoffeln zu sagen gelernt. Doch die Soldatenjungen sagen nicht Brot und sagen nicht Danke. Sie brüllen: Was drängelt ihr so? Weg da, sonst gibt's eins auf die Fresse. Nicht auf die Pelle rücken, nicht auf die Pelle rücken. Obwohl ihnen niemand auf die Pelle rückt. Die Leute kommen alle nur zögerlich näher. Doch jeder von ihnen ist stets bereit, seinen Teil zu packen. Und dieser Teil ist genau so viel, wie man zu packen vermag. Eva tritt mit den anderen näher zu den Soldaten, zur Tonne voller Essensreste und Schalen. Für einen Moment scheint es so, als hätte sich der Raum verformt, Hände und Gesichter ihre Konturen verloren, als hätte alles sich ausgedehnt und dann wieder zusammengezogen und auf seltsame Weise verlangsamt. Die Soldaten schütten den Inhalt der Tonne direkt auf den Boden, genau hier im Hinterhof der Soldatenkantine. Zuvor befand sich hier eine Gaststätte, jetzt die Kantine. Heute werfen sie viel weg. Nicht jedes Mal hat man solches Glück, besonders abends nicht. Jetzt stürzen sich die ausgemergelten, hungrigen und halb verfrorenen Menschen auf die Schalen, auf die Essensreste und greifen zu, stopfen die Beute in die mitgebrachten kleinen Leinensäcke, in Körbe. Eine Alte kreischt, »Das ist meins, das ist meins, ich will auch leben!« Sie fällt hin, einer stolpert über sie, tritt auf ihre Hand, sie brüllt. Eva stutzt, vielleicht eine halbe Sekunde, denn plötzlich sieht sie sich von außen wie einen Wurm, der sich durch die Essensreste wühlt. Dieses Bild wird von Marthas Worten verscheucht, »Denk an die Kinder!« Vielleicht ist das auch gar nicht Martha, vielleicht ist sie es selbst, Eva, vielleicht sagt ihr ihre eigene Stimme, denk an die Kinder, ihre innere Mutterstimme. Gleich einem Raubtier packt, zerrt, reißt sie jetzt die Kartoffelschalen an sich und stopft sie in ihr Leinensäckchen. Der Wind bläst ihr den Schnee dabei geradewegs in die Augen. Diese Zeilen, meine sehr geehrten Damen und Herren, stammen aus dem litauischen Wolfskinderroman von Alvydas Šlepikas. Der Roman trägt den Titel Manovardas Marite, zu Deutsch Mein Name ist Marite. Das Werk wurde in Litauen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Buch des Jahres 2012 und mit dem Preis des litauischen Schriftstellerverbands. Seit September 2015 gibt es das Buch auch in deutscher Übersetzung. Diese Übersetzung hat vor wenigen Monaten den Förderpreis des Georg Dejo Kulturpreises zuerkannt bekommen.
Viele Kinder in Ostpreußen, die ihre Mütter durch Krankheit, Vergewaltigung, Verhungern verloren hatten, versuchten zu Fuß mit Aufspringen auf Züge über die Grenze nach Litauen zu gelangen. Dort versteckten sie sich in Wäldern, versuchten auf Bauernhöfen etwas zu erbetteln, um sich so durchzuschlagen. Manche Kinder hatten das Glück, von Bauern aufgenommen zu werden, für ihr Überleben zu arbeiten, sogar einige adoptiert zu werden. Und in Königsberg? Auch Leni Kosemund erlebte 1947 das Sterben ihrer Geschwister und ihres invaliden Vaters in einem Königsberger Mehrparteienhaus, ohnmächtig und aus nächster Nähe mit. Mehr als 60 Jahre später ehrte ein deutscher Außenminister am Ort des historischen Geschehens gefallene Rotarmisten, ohne anschließend auch nur eine Geste für die elendig zugrunde gegangenen deutschen Kinder, Frauen und Alten zu finden. Der Auftritt Guido Westerwilles im Mai 2011 in Kaliningrad blieb ohne größere Resonanz. Weder im Fernsehen noch in den großen deutschen Tageszeitungen und Nachrichtenmagazinen wurde dem Auswärtigen Amt das stille Übergehen der eigenen Nachkriegsopfer kritisch angemerkt. Bis heute gibt es keine angemessene Form der öffentlichen Erinnerung an das apokalyptische Massensterben in Ostpreußen. In der Hoffnung auf Informationen mag der Suchende vielleicht am ehesten das populärwissenschaftliche Standardwerk zum Hungerwinter Deutschlands humanitäre Katastrophe 1946-47 in die Hand nehmen. Laut Klappentext zielt das Bestreben der Autoren darauf ab, eine Lücke im nationalen Gedächtnis zu schließen. Wem? Wenn nicht den Ostpreußen, müsste hier besondere Aufmerksamkeit eingeräumt werden. So sucht man denn auf 200 Seiten, liest nochmal genauer, beginnt sich verwundert die Augen zu reiben und klappt das Buch am Ende zu, ohne einen einzigen Satz zu ihrem Schicksal gefunden zu haben. Fast könnte man annehmen, Ostpreußens Hungerkinder hätten im Nirgendwo um ihr Überleben gekämpft.
Childhood living, it's easy to do. Things that you wanted, well, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. I can't let you just slide through my hands. Wild horses couldn't drag me
away.
Zurück ins Münsterland. Auch die Münsteraner waren Opfer des Krieges. Ich habe mir erzählen lassen, dass man 1945 vom Hauptbahnhof durch die zerbombte Stadt bis zum Dom gucken konnte. Auch Münster hatte seine ostdeutschen Flüchtlinge, die in der zerstörten Stadt zusätzlich zu den ausgebombten Münsteranern untergebracht werden mussten. Die Menschen, die in der Stadt keine Unterkunft finden konnten, wurden in Flüchtlingslagern im Land rundum untergebracht, so zum Beispiel in Lette bei Coesfeld. Die Wohnhäuser waren größtenteils zerstört, was aus der Vorkriegszeit teilweise noch bestand, rekrutierte sich aus Kasernen und paramilitärischen Einrichtungen, wie zum Beispiel in Lette, vormals SA-Sportschule, Reichsarbeitsdienst-Truppführerschule, Unterkunft befreiter Zwangsarbeitskräfte, letztendlich Durchgangslager für Ostvertriebene und Flüchtlinge, Altenheim für Heimatvertriebene. Am Donnerstag, dem 11. Oktober, begrüßte Professor Dr. Markus Köster im Plenarsaal des Landeshauses, Leiter des LWL Medienzentrums für Westfalen, zusammen mit Harald Dierich, Vorsitzender des Vereins Denkmal Barackenlager Lette e.V., die zahlreichen, nicht nur heimatvertriebenen Gäste.
Weiße Gipfel und grünes Land, vergessene Zeichen in Stein gebrannt. Und ich frag mich, wo all die Indianer sind, die damals hier lebten, so kannt ich's als Kind. Keine Spuren, ich frag warum, und ein Weißer sagt mir, schau dich doch um, dort im Kreis der Verlorenen siehst du. Und mir wird ganz kalt, wenn ich höre ihr Lied.
Aus der Dokumentation über das Barackenlager wurde mittlerweile ein Film erstellt, der am 11.10. als Premiere im Landeshaus zu sehen war.
Ich freue mich, Sie heute Abend hier in der Herzkammer, im Westfalen Parlament, Mein Name ist Köster, ich halte hier Mannschaftsverband, Medien, bin aber von Haus aus Historiker und beginne mit einem historischen Dach. Gestern hat sich eine Mal gejährt, dass den allermeisten gar nicht mehr sein wird und das deutschen kollektiven Gedächtnis keine Bedeutung mehr findet. Am 10.10.1935 schloss die deutsche Wehrmacht des Lebens nach. Wohl durch das sogenannte Münchner legitimiert, das Hitler ja den britischen Chamberlain hatte, war diese Besetzung ein reiner Willkürakt, der die Zerschlagung der Tschechei einleitete. Hitler betrachtete, was das kommt, wie das viele übrigens Niederlage, weil er sogenannte Wagen hätte, um schon im Herbst 1933 mit Krieg zu beziehen. Keine sieben Jahre später, die verteilten 3 Millionen von Deutschen aus den vorher deutschen Wiesengebieten, sofern sie nicht vorher schon von der Wegen am Wegen geflohen waren. Das Ostpreußen, Ostpommern, Schlesien, niemand wird vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und dem Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. Im Ergebnis lebten allein hier in Westfalen Ende 1948 736.000 Flüchtlinge und Vertriebene. Das waren rund 12% der Gesamtbevölkerung. Die meisten wurden den ländlichen Regionen Westfalens zugewiesen, weil die dünner besiedelt waren, weniger zerstört waren und eine bessere Ernährungslage herrschte. In Ostwestfalen, im Sauerland und auch im Münsterland lagen die Aufnahmeziffern für Flüchtlinge und Vertriebene ähnlich hoch wie in den klassischen Flüchtlingsländern Schleswig-Holstein, Bayern und Niedersachsen. In den Landkreisen Brilon, Büren, Herford, Höxter, Lippstadt, Meschede, Warendorf, Warburg oder Wittgenstein lag der Anteil der Evakuierten und Flüchtlinge zusammen schon im August 1946 bei über 20%, zum Teil sogar bei über 30%. Auch das Münsterland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Ziel der aus dem Osten ankommenden Züge. So gelangten allein von März bis September 1946 nahezu 10.000 Schlesier in den Kreis Coesfeld. Ihre Verteilung auf den kriegsbedingt äußerst knappen Wohnraum erfolgte über das Bezirksdurchgangslager Maria Fehn und eben das Kreisdurchgangslager Lette bei Coesfeld. Dazu wird Frau Hötting gleich noch was sagen. Im Kreis Coesfeld, wie überall, mussten die Ankommenden nach oft traumatischen Fluchterlebnissen ihr Dasein zumeist auf Jahre hinaus in Massenlagern und Notunterkünften fristen. Das Ausmaß der sozialen und kulturellen Entwurzelung, speziell der jungen Flüchtlinge, beschrieb eine Jugendamtsleiterin 1946 wie folgt. Sie leben mit ihrer Familie irgendwo unter Fremden, unter Menschen, deren Sprache sie nicht verstehen, deren Gewohnheiten nicht die ihren sind, in unzulänglichen Unterkünften und Baracken, in Bunkern, bestenfalls in ein oder zwei Stuben, mit geliehenem Hausrat, ungern gesehen. Der Zufall brachte sie auf entlegene Dörfer, in denen sie weder ihre Schule vollenden noch eine Lehre beginnen können. Die Väter sind meist in der Heimat zurückgehalten, sodass den Familien auch der Ernährer fehlt und sie kümmerlich von der geringen Unterstützung leben, die der verarmte Staat ihnen geben kann. Auch für die einheimische Bevölkerung war das natürlich eine einschneidende Erfahrung. Sie wurde in den 40er Jahren ja zunächst schon durch Zwangsarbeiter und Bomben evakuiert und dann eben durch Flüchtlinge und Vertriebene mit einer Vielzahl von Fremden im Dorf konfrontiert. Kein Wunder, dass der Zustrom in vielen Dörfern geradezu eindeutig, Gisela Schwarze das genannt, gesellschaftliches Erdbeben auslöste und von den Einheimischen als massive Bedrohung überkommener Normen, Werte, Besitzstände und Traditionen empfunden wurde.
Die räumliche Enge, die unterschiedlichen Konfessionen, die wechselseitigen Fremdheitserfahrungen, andere Sitten und Gebräuche, dazu Dialekte und politische Meinungen, ließen Spannungen und Konflikte aufkommen. Unterbringungen in Ställen und sonstigen menschenunwürdigen Behausungen ließen das Elend der Flüchtlinge nur vergrößern. Frau Ingeborg Hötting führte in das Filmthema ein und ließ einige Zeitzeugen zu Wort kommen.
Ja, das Kriegsende, es war der 8. Mai. Dieses Chaos, was da herrschte, die deutsche Wehrmacht am Rückzug, also Tag vorher schon, die flüchtende Zivilbevölkerung, die Soldaten schrien, ihr müsst hier weg, der Russe wird bald hier sein. Und wir kriegten keinen Fuß dazwischen, so verstockt waren die Straßen.
Der Zweite Weltkrieg endete am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen deutschen Kapitulation. Im Sommer 1945 verständigten sich die Siegermächte UdSSR, USA und Großbritannien auf ihrer Potsdamer Konferenz auf neue Grenzziehungen in Europa. So kamen die meisten deutschen Gebiete östlich der Flüsse Oder und Lausitzer Neiße unter provisorische polnische Verwaltung. Die Entrechtung der dort beheimateten deutschen Bevölkerung hatte schon gleich nach Kriegsende eingesetzt. Sie mündete ein in die zwangsweise Vertreibung nach Westen. Über 14 Millionen Menschen waren davon betroffen. Ab Sommer 1945 hatte ein Strom von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen Ostprovinzen und deutschen Siedlungsgebieten in Osteuropa in Richtung Westen eingesetzt. 1946 wurden Zehntausende von Vertriebenen, vor allem Schlesier, mit der Eisenbahn ins Münsterland transportiert. Für die Ankömmlinge musste ganz kurzfristig eine Unterkunftsmöglichkeit gefunden werden, was angesichts der bombardierten münsterländischen Städte auf größte Schwierigkeiten stieß. In dieser Situation rückte beispielsweise das Barackenlager in Lette bei Coesfeld in den Blickwinkel. Hier fand sich kurzfristig Obdach und Verpflegungsmöglichkeit vor der Verteilung auf das Kreisgebiet. Die Eintreffenden hatten fast immer traumatische Erfahrungen in ihrer verlassenen Heimat im Osten und eine dramatische Odyssee hinter sich. Den Rauswurf seiner Familie aus der Wohnung erlebte der 14-jährige Klaus Lauterbach so.
Wir wohnten in einem Mehrfamilienhaus. Dann kam die polnische Miliz, also die polnische Polizei, zwei Mann. Hat jede Miete der Wohnung gesagt, innerhalb von 14 Minuten haben sie die Wohnung zu verlassen. Da man ja also schon so ungefähr was gehört hatte, hatte meine Großmutter dann eine Wolldecke schon mal eingenäht und so weiter, ein bisschen Bekleidung und so weiter. Das Schlimmste war ja Ernährung. Wir hatten ja keine Unterstützung vom Polen gehabt, hatten ja kein Geld, hatten auch nichts zum Tauschen. Die Konfektion, Pelzwempel oder irgendwas kostbar, alles, was von den Polen genommen und eingetauscht wurde gegen Essen, war nicht der Fall. Und somit habe ich auch in meinem Bericht geschrieben, dass meine Großmutter Kartoffelschalen im Backröhr auf dem Backblech geröstet hat, wie man heute Pommes frites oder so war. Nur dünn geschälte Kartoffelschalen und in einem Leinsäckchen als Verpflegung eingenäht. Das haben wir natürlich mitgenommen. Noch, ne? Ja, sonst wäre hier nichts. Dann kamen die nach 15 Minuten raus, Tür zu, Wohnungsschlüssel stecken lassen. Der polnische Adler wurde zwischen Pfosten und Tür geklebt. Das heißt also, Eigentum des polnischen Staates hat jetzt. Ja, und dann kamen wir in ein Sammellager, das war eine Schule in Wallenburg-Albwasser. Da sind wir, haben wir auf Stroh geschlafen. In der Turnhalle wurden an dem Morgen registriert und nachmittags zu Fuß zum Bahnhof Altwasser zur Verladung. Das war also mehr oder weniger unsere Heimat, die wir schnellstens verlassen mussten.
Der gezwungenermaßen angetretene Transport ins Unbekannte ging mit mehrmaligen Entlausungsaktionen mit dem giftigen DDT einher.
Mein Vater war dann Berginvalide und ist mit uns dann am 4. Juni 1946 vertrieben worden. Und wir waren dann ja mit 30 Leuten in einen Viehwaggon eingepfercht und kamen dann hier am 11. Juni in Lette an, in dem Barackenlager. Und da war das Schönste eigentlich, dass wir uns damals erstmal wieder ausstrecken konnten zum Schlafen. Und das Allerschönste war, wir konnten mal duschen und mal die Wäsche wechseln. Das war ja nicht möglich in den Fieber. Also das hat man dann, wie gesagt, die Freiheit. Wir sind hier in diesem Kiefernwald herumgelaufen. Das war schon sehr irgendwie so eine Befreiung, weil uns auch unterwegs eine Rote Kreuzschwester gesagt hat, ihr müsst hier keine Angst mehr haben, ihr seid hier im Westen. Das war wie ein Geschenk.
Die sanitären Verhältnisse im Barackenlager Lette waren primitiv.
Ja, das war wie beim Militär. Donnerbalken, sagte man ja, Plumpsklosett, alles aus Holz. Ne? Aber das war ja schon besser wie in der Heide oder im Freien irgendwo. Ne? Ja, Verpflegung war ganz gut. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir Sahnebonbons, jeder kriegte einen Riegel zusammengepackt, so waren vielleicht sechs oder acht Stück, Sahnebonbons, die hier in Billerbeck bei Suvelak, das war eine Großmolkerei und ein Süßwarenhersteller, jeder diese Sahnebonbons testete. Das war Gold wert für uns. Ja, das andere war dann mehr oder weniger Korn, Militärbrücken, Muskeln und sowas, Margarine, ein bisschen Marmelade. Das war nicht der Schlimmste, aber die Ungewissheit.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit, die Kapelle unter da, da, da. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige.
Ich denke mal, die Jugendlichen, die weit nach Ende des Zweiten Weltkrieges, etwa in der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders, aufgewachsen sind, können sich heute diese Zeit nicht vorstellen, geschweige denn glauben. Deshalb ist es wichtig, Zeitzeugen zu befragen und zu hören, denn wer die Geschichte nicht kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Sie hörten einen Blick zurück in unsere jüngste Vergangenheit im Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Fabian Lickes. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hören unsere nächste Sendung, wie immer, am ersten Sonntag im Monat. Das ist der 2. Dezember, ersten Advent. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Life, your whole life is changes. You go through changes in your life. One second, you got it made. Next second, you're down in the dumps.
Wenn es dunkel wird, sagst du zu mir, das darf nie zu Ende sein. Und wenn es hell wird, sag ich zu dir, geh nicht, lass mich nicht an. Nein, denn wir sind doch eins. Nichts geschieht ein zweites Mal, das kann nicht sein. Alles ist nur einmal da, auch wenn es nicht so scheint. Und ich sag zu dem Moment, geh nicht vorbei. Bleib noch, du bist viel zu schön und darum liebe. Tag vom Rest unseres Lebens an. Jeden Morgen springen wir direkt auf die Umlaufbahn. Wenn nicht heute, jetzt und hier, wann und wo denn dann? Keiner kann die Zukunft sehen, kennt den großen Plan. Und ich sag zu dem Moment, geh nicht vorbei, bleib noch. Du bist viel zu schön und darum so wie ich das Tal durchwandere und es gab keinen Weg zurück und darum lieben wir.
Ganz egal, wo ich auch war, du warst bereit, alles zu teilen. Doch jetzt bin ich am Ende jenes Wegs, oh, in dessen Hände du Hoffnungen und Wünsche legst. Meine Hoffnung ist, dich wiedersehen. Mein Wunsch ist, dass ich den Rest des Weges mit dir gehe. Gehörst du noch zu mir? Gehör ich noch zu dir? Lass mich nicht gehen.
Lass dich nicht gehen.
Lass mich nicht gehen.
Ich lass dich nicht gehen.
Nimm mich mit dir.
Ich nehm dich mit.
Bleib bei mir stehen.
Ganz egal, wo du auch warst, und zu jeder Zeit würde ich dir folgen, egal wie weit. Doch jetzt seh ich kein Zeichen, wird mein Wunsch allein ausreichen, um dir den Weg zu zeigen und dich zurück zu mir begleiten.
Mein Wunsch ist, dass ich den Rest des Weges mit dir geh. Gehörst du noch zu mir? Gehör ich noch zu dir? Lass mich nicht gehen.
Lass dich nicht gehen.
Lass mich nicht gehen.
Lass dich nicht gehen.
Nimm mich mit dir.
Ich nehm dich mit.
Bleib bei mir stehen. Du fühlst auch, wie ich fühl. Ich hoffe, dein Herz ist so tief berührt, wie du mich berührst, wie du mich führst, zu Tränen rührst, samt König und Fürst. Ich hoffe, du fühlst auch, wie ich fühl. Ich hoffe, dein Herz ist so tief berührt, wie du mich berührst, wie du mich führst, zu Tränen rührst. Samt König und lass mich nicht gehen.
Lass dich nicht gehen.
Lass mich.